Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten.
Ja, Dr. Hodeck ist wieder da. Wie geht's? Wie ist die Operation verlaufen? Das Knie ist wieder gesund?
Ja, das Knie ist wieder auf dem Weg der Besserung. Vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Hatte eine OP, Meniskus-OP letzte Woche und soweit war alles gut. Und ich bin guter Dinge, dass ich demnächst wieder rumhüpfen kann.
Und dann können wir zur Fußball-Weltmeisterschaft die entscheidenden Spielzüge wieder nachstellen. Und jubeln.
Und dem Welthandel Beine machen.
Genau. Das ist ja auch immer so eine Sache. Da kommen ja jedes Mal Studien, welche Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt der Gastgeber die Weltmeisterschaft hat. Und wir dürfen gespannt sein, wie das dann bei Russland aussieht, ob da der Boom sich fortsetzt. Ist Russland in einem Boom? Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Blick.
Ja, doch. Also man hat sicher von der Erholung der Rohstoffpreise profitiert. Und jetzt stehen ja Präsidentschaftswahlen an. Deswegen kommt das dem Amtsinhaber Putin sicher gelegen. Also es geht aufwärts.
Da geht es ja der Wirtschaft immer gut, wenn Neuwahlen in Russland sind, insofern.
Und jetzt sind sicherlich auch in den letzten Monaten sehr viele, wie es damals in der DDR hieß, Winkelemente verkauft worden vor der Wahl, damit die entsprechend flankiert werden kann.
Aber es geht auch insgesamt aufwärts dort.
Ja,
Rohstoffpreise. Wie praktisch in der ganzen Welt.
Genau, es geht ja eigentlich überall gut und man fragt sich an dieser Stelle, wenn es uns so gut geht, geht es uns vielleicht schon wieder zu gut, denn es macht sich in Washington anscheinend ein gewisser Übermut breit und das ist das Thema des heutigen Tages, der Welthandel. Donald Trump, unser Mann in Washington sozusagen, hat geäußert, dass er nun Zölle auf Stahl und Aluminium erheben möchte. Er hat es nicht nur geäußert, er hat es mittlerweile auch unterschrieben. Und das hat eine gewisse Aufregung hervorgerufen bei den betroffenen Ländern. Die betroffenen Länder sind in der Hauptsache seine engsten Verbündeten, die Kanadier, die Europäer und die Japaner und die Südkoreaner. Und die Aufregung ist natürlich groß, weil wenn er schon mit den engsten Verbündeten so umgeht, wie wird das dann erst, wenn die Chinesen sozusagen ins Visier geraten? Das Ganze hat üble Erinnerungen an die 20er, 30er Jahre hervorgerufen, wo als einer der entscheidenden Gründe für die Weltwirtschaftskrise der Jahre 29 bis 33 genannt wird die amerikanische Zollpolitik, der Smoot-Hawley Act, in welchem 250 Importgüter mit Steuern belegt wurden, beispielsweise auch Schweizer Uhren, was dazu geführt hat, dass in der Schweiz es zu Boykottaufrufen kam für amerikanische Waren. Aber natürlich auf der ganzen Welt hat das für eine Verstärkung von sowieso schon negativen Tendenzen gesorgt. Und deswegen ist diese protektionistische Politik sehr in Verruf geraten. Und auch unter den Republikanern in den USA ist das spätestens seit Ronald Reagan eigentlich ein Mantra, dass der Handel frei sein muss. Und das gerät jetzt so etwas ins Wanken. Die Aktienmärkte haben es trotzdem eher gleichmütig geschluckt. Sind die einfach zu guter Laune derzeit oder was ist es?
Also ich denke, zum einen zur Einordnung der Größenordnung. Wir reden über Stahlimporte in die Vereinigten Staaten von etwa 30 Milliarden Dollar Gegenwert pro Jahr bei Gesamtimporten von etwa 2.300 Milliarden, also etwas mehr als 1%. Das heißt, es handelt sich eigentlich um eine Petitesse. Das zweite ist, dass ja Donald Trump bereits kurz nach der Verkündung der Strafzölle bereits über Ausnahmen gesprochen hat, die er jetzt beispielsweise Mexiko und Kanada, den NAFTA-Partnern eingeräumt werden, aber zum Beispiel auch Australien. Also deswegen hat man sich eine Hintertür offen gehalten. Ein weiterer Punkt ist, dass, wie wir gerade ja schon gehört haben, die Popularität von Strafzöllen auch in der Republikanischen Partei sehr begrenzt ist und deswegen Versuche im Kongress begonnen haben, diese Zölle zu unterlaufen durch Maßnahmen.
Tatsächlich bei den Demokraten populärer als bei den Republikanern.
Richtig,
Elizabeth
ja.
Warren, die eine große Rolle im Kongress spielt, die fand das so mehr oder minder als einzige gut und die ist von den Demokraten.
Genau, also es ist so, dass beispielsweise republikanische Abgeordnete sich an die 70er Jahre erinnert haben, als der Kongress Strafzölle auf Ölimporte unterlaufen hat. Und da gibt es wohl Mittel und Wege, sodass das vermutlich alles etwas relativiert werden muss. So sieht es zumindest der Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist ja im Grunde der einzige Schiedsrichter, den Donald Trump akzeptiert. Also er hat ja den Erfolg seiner Politik in erster Linie mit dem Wohl und Wehe des Dow Jones verknüpft. Und da könnte er sich natürlich jetzt bestärkt fühlen, aber ich denke, sollte es zu einer nochmal Verschärfung der Problematik kommen, sollten also zum Beispiel verschiedene Eskalationsstufen erreicht werden, sollten also beispielsweise Zölle auf Autos, auf Autoimporte erhoben werden, dann reden wir über etwas anderes und dann denke ich auch, dass die Aktienmärkte deutlich negativer reagieren würden. Und dadurch, dass ich ja immer optimistisch bin, glaube ich auch, dass dann sich Herr Trump überzeugen lässt.
Also Bloomberg hat es mal durchgerechnet, kam auf eine Zahl von 0,9% der jährlichen Wertschöpfung in der Welt, also Bruttoinlandsprodukt der Welt, was verloren ginge, wenn die USA und ihre Handelspartner sich jeweils mit 10% Zöllen überziehen würden.
Aber auf alles.
Eben
auf
alles.
Auf das gesamte Handelsvolumen.
Das gesamte Handelsvolumen, das würde 0,9% kosten. Das entspräche etwa 470 Milliarden Dollar im Jahr. Und das ist so zur Einordnung etwa die Wirtschaftsleistung von Thailand. Dann würde sozusagen Thailand von der wirtschaftlichen Landkarte verschwinden. Das ist auch nicht nichts. Und das Schlimme ist wahrscheinlich, sind eben dann so die Nachahmer- und Zweitrundeneffekte. Weil das ist auch etwas, was in den 30er Jahren passiert ist. Es warten natürlich in jedem Land, wartet irgendjemand, der gerne Protektion hätte und gerne irgendwie geschützt würde vor der ausländischen Konkurrenz.
Bestes Beispiel und ist die Landwirtschaft.
Landwirtschaft ist natürlich immer ganz vorne mit dabei und dann ist also wird gerne eben der Zoll des einen als Vorwand genommen für die Zölle des anderen und dann habe ich diese Zweitrundeneffekte. Und dann geht das eben durchs ganze System.
Genau, also wir hatten ja auch schon 2002 so eine Art Präzedenzfall in genau diesem Bereich, als George W. Bush ja schon mal Strafzölle auf Stahlimporte gelegt hat, sogar noch höher, bis zu 30%.
Ja.
Und was da passiert ist, ist einerseits, dass die EU dagegen geklagt hat vor der WTO, nach rund 2 Jahren dann auch Recht bekommen hat, sodass die Amerikaner das wieder einkassieren mussten. Und gleichzeitig aber auch Strafzölle auf Textilprodukte aus den USA verhängt hat, was dazu geführt hat, dass insgesamt dann in den USA rund 200.000 Arbeitsplätze verloren gingen. Also
mehr als die gesamte Stahlindustrie damals Beschäftigte hatte.
Weil einfach die stahlverarbeitenden Industrien sehr viel mehr Leute beschäftigen als die stahlproduzierenden Industrien.
Genau. Also in den USA sind es 81.000 Arbeitsplätze, die tatsächlich an der Stahlproduktion hängen und rund 6,5 Millionen, die im stahlverarbeitenden Gewerbe beschäftigt sind. Also ein Mismatch sondergleichen, denn letztendlich wird es dann diejenigen treffen oder die Unternehmen, die eben den Stahl konsumieren, denn was passiert ist, dass der Stahlpreis nach oben geht und dementsprechend einerseits die Angebotsseite höher schlägt, es entstehen Überkapazitäten und andererseits eben auch die Nachfrage zurückgeht, weil der Preis dementsprechend höher ist.
Das ist vor allem die Furcht, die Stahlkonzerne haben, dass eben die Preise rückläufig sein werden, weil die Kapazitäten nicht angepasst werden oder zu langsam angepasst werden. Das ist das, was in erster Linie die europäischen Stahlkonzerne treffen würde und jetzt weniger die tatsächliche Beschränkung. Was auch noch ganz interessant ist, also Donald Trump ist ja eigentlich kein besonderer Freund dieser Freihandelsabkommen, ob das jetzt NAFTA ist oder auch TTIP. Andererseits fühlt er sich immer benachteiligt im Handel. Dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ja, warum werden dann nicht mehr solche Abkommen geschlossen? Also das ist auch in sich nicht wirklich konsistent.
Man hat auch, finde ich, so ein bisschen den Eindruck, dass das so seine Methode ist. Erst einmal, man hat das
am zu Beispiel poltern, ja.
Nordkorea auch gesehen, erst einmal Unsicherheit zu schüren, Panik zu machen so ein bisschen und dann eben auf diesem Chaos aufbauend eine Position der Stärke zu finden und letztlich seine Interessen irgendwie durchzudrücken. Es ist meistens gar nicht so ersichtlich, was es denn ist. Aber Beispiel Nordkorea hat gezeigt, ich meine, vor einem halben Jahr stand mal, haben wir hier gesessen und haben über einen möglichen Nuklearkrieg, so zumindest von den Medien deklariert, gesprochen und ein halbes Jahr später wollen sich die beiden Herrschaften die Hand geben. Also auch da war viel Panikmache und letztendlich habe ich den Eindruck, dass das nur so eine Methode ist, wie er eben the art of the deal, wie er seine Deals macht und dann eben auch Politik.
Ja, also das, ich meine, dafür würde wahrscheinlich auch sprechen, dass das eben eher für die Galerie ist, weil die
für Pennsylvania, wo jetzt Nachwahlen anstehen.
Pennsylvania, weil ich meine, würde er wirklich was für sein Leistungsbilanzdefizit tun wollen oder dann würde er wahrscheinlich sich irgendwas mit China raussuchen. So ist der Hauptleidtragende Kanada. Ich denke mal, da hat er jemanden, der ihm nicht wirklich wird wehtun wollen, weil er es auch nicht kann und überhaupt. Oder warum hat er nicht sich tatsächlich China rausgesucht als das Hauptobjekt oder Zielpunkt seiner Intervention? Oder hebt er sich das für später auf? Kommt das dann in der nächsten Runde?
Das kann natürlich sein, dass er jetzt einfach mal Stärke demonstrieren will und eben sozusagen
vielleicht auch ausprobieren, wie es geht.
Genau, wie heißt es so schön? Man schlägt den Sack und meint den Esel.
Genau.
In dem Märchen. Und vielleicht ist das diese Strategie. Also, und dummerweise trifft es jetzt die engen Verbündeten, aber man meint eigentlich China. Und jetzt werden wir sehen, ob in China, in Peking die Ansage verstanden wird oder wie man darauf reagieren wird. Also es ist keine schöne Entwicklung, allerdings denke ich, dass doch die Vernunft letztlich obsiegen wird. Was mich auch ganz optimistisch stimmt, ist, dass bereits mehrere Namen für die Nachfolger des Chefberaters Cohen herumgereicht werden, unter anderem auch ein ehemaliger Microsoft-Manager, dem man sicher große Affinität zum Freihandel unterstellen kann. Also das würde mich wundern, wenn der auf der anderen Seite wäre.
Aber ich meine, das hat ja den Aktienmarkt schon nochmal ein Prozent oder so gekostet, die Nachricht, als dass der Cohen geht,
genau.
Oder es waren vielleicht auch 1,5%.
Ja.
Das, weil der galt als einer der
ein Internationalist, ja, genau.
Ja, um nicht zu sagen erwachsen, während eben jetzt ist dann noch Herr Navarro übrig, der eben nicht unter die Erwachsenen zählt. Und das ist natürlich schon ein echtes Warnsignal, wenn eben die Erwachsenen von Bord gehen im Waisenhaus und die Narren zurückbleiben und das Ganze wird dann eben zum Narrenschiff dort endgültig. Also
das ist leider nicht der Shakespeare'sche Narr, der über besondere Weisheit verfügt,
nein.
Sondern eher der italienische Buffone, nicht wahr?
Also das ist dann doch etwas, was man mit Sorge betrachten würde, aber ich bin letztlich ganz bei dir, dass man diese Ankündigungen nicht allzu ernst nehmen sollte, prima facie, genauso wenig wie man die Atomkriegsdrohung nach Nordkorea, die ja immerhin vor der UNO-Vollversammlung ausgestoßen wurde, so wahnsinnig ernst nehmen muss. Es ist sicherlich viel auch Spiel mit den Medien dabei, weil wenn jetzt dieses Handelsthema nicht ganz oben auf den Schlagzeilen wäre, wäre es die Liaison und Bezahlung der Unterdrückung der Liaison mit Stormy Daniels, einer Pornodarstellerin, und natürlich der Verlust der Sicherheitszulassung von seinem Schwiegersohn Kushner. Das sind natürlich eigentlich die Themen, die sonst oben gestanden wären. So reden alle nur noch über den Handel, so auch wir. Und das ist dem Weißen Haus wahrscheinlich auch ganz recht.
Ja, und wie wir vorher schon gesagt haben, ist der Gradmesser der Dow Jones.
Ja.
Solange der sich hält, ist das in Ordnung. Und der wird Trump disziplinieren, genauso wie der amerikanische Bondmarkt die letzten 30 Jahre die meisten Politiker diszipliniert hat. So wird es diesmal der Dow Jones sein.
Und kurz noch zu den Zinsen. Höhere Zölle sind im Prinzip etwas Inflationstreibendes. Aber bei den Zinsen haben wir jetzt eigentlich keine Reaktion gesehen. Also der Bondmarkt glaubt es auch nicht.
Es ist allerdings so, dass durch die Steuerreform eher davon auszugehen ist, dass sich das Handelsbilanzdefizit vergrößert. Also wenn die Steuerreform aufgeht und tatsächlich der Konsum und die Investitionen in den USA einen zusätzlichen Schub bekommen, dann spricht das eben eher für einen Anstieg, überproportionalen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit auch der einer höheren Importnachfrage. Also es könnte sein, dass sich dieses Problem eher nochmal etwas verschärft. Allerdings hat ja die Fed durchaus Möglichkeiten, im Dollar ein bisschen dagegen zu wirken.
Ja, und die Maßstäbe sind, wie wir schon erwähnt hatten, ja auch dementsprechend. Also die Volkswirtschaft, die von der aus am meisten importiert wird, ist Kanada. Die sind jetzt ausgenommen von dieser Regelung. China ist, glaube ich, bei den Stahlimporten nicht mal unter den Top 10.
Ja, Brasilien ist noch relativ weit oben.
Brasilien und bei Aluminium, da trifft es China schon etwas mehr, aber dann sind es auch nur 10% in Anführungsstrichen an Strafzöllen. Also die Größenordnungen sind dann im, wie wir es auch schon gesagt hatten, Großen und Ganzen, was die Importe angeht, dann vielleicht nicht ganz so tragisch.
Und vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss bezüglich Zölle auf Autoimporte. Der größte Exporteur amerikanischer Autos oder in USA produzierter Autos, um es scharf zu formulieren, ist BMW.
Genau. Man sollte da auch die Trennung ziehen. Das ist kein amerikanisches Auto. Das hört, glaube ich, der deutsche Ingenieur nicht gerne.
Nein, aber wird in den USA produziert und ausgeführt.
Ja, also Quintessenz ist Ruhe bewahren und weiter Kaffee trinken. Und was könnte es Näherliegendes geben?
Und nicht über alles zu...
In der Kaffeeküche?
Genau, nicht über alles zu...
Und vorsichtig sein, beim Sport, nicht, dass irgendwas in die Knie ist.
Genau.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.